diesem Jahr war ja G20-Gipfel hier in Hamburg schon und wir haben ein bisschen davon berichtet, was wir hier alles erlebt haben in der Kirche mit den Demonstranten, mit den Sicherheitskräften, mit Anwohnern, die hier die Kirche besucht haben, hier zum Teil Schutz gesucht haben. Und wenn man sich zurückerinnert, ihr habt das ja alle irgendwie mitgekriegt, wenn ihr nicht in Hamburg wart, dann irgendwie über die Presse. Das ist ja Wahnsinn, was so ein Weltereignis mit so einer Stadt macht, wenn all diese wichtigen Politiker kommen. Hamburg im Ausnahmezustand. Diverse Tage lang Absperrgitter, 15.000 Polizisten, Demos, alle naslang. Ich erinnere mich, wie ich am Freitag, denke ich, muss das gewesen sein, bisschen später als sonst zur Arbeit fuhr, mit der S3 hier aus Harburg kommt und ich wollte hier Sternschanze aussteigen und war so auf Höhe vom Dammtor. Da ist man ja so ein bisschen oberhalb da, ne? Hamburger Hochbahn, nee, ist ja eine Hochbahn, ist ja S-Bahn, aber jedenfalls Dammtorbahnhof, wisst ihr ja. Und ich gucke so runter und sehe, wie Robbenbaumchaussee, so Polizeimotorräder, so ein ganzes Geschwader runterkommt, eins nach dem anderen. Und dann sehe ich, wie die unten bei der ist ja die Shell-Tankstelle, um die Kurve biegen Richtung Uni. Und plötzlich sehe ich, Mensch, hier zwei dicke schwarze Limousinen. Und ich sag's euch, ich traue meinen Augen kaum, war das die amerikanische Staatskarosse hier, Präsidentenlimousine, da ein Cadillac. Und es sah ungefähr so aus, Kathi. Naja, man kennt das ja. Und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht hier. Trump fährt gerade zum G20-Gipfel, zum Start. Und wir sind fast bis zur Sternschanze, so ungefähr parallel gefahren. Ne? Rechts von mir Trump in seiner Limousine und ich in der S3 oder S31. Und was mich amüsiert hat, ich war schneller. Ja. Also, ich war schneller. Und das, ich habe mir so gedacht, jetzt auch im Nachhinein, das zeigt ja immer etwas von einer Haltung, wie ich über mich denke, wie ich über die anderen, über die Menschen denke, wie ich so in so einer Stadt aufschlage, wenn ich in so eine Stadt komme. Na, komme ich mit der S31 oder komme ich mit der S-Bahn oder komme ich in einer Präsidentenlimousine? Das ist ja nur so zum Spaß, das ist ja ein besonderes Gefährt. Die Amis nennen das The Beast. Da ist so ein bisschen erklärt auf dieser Folie, was das alles so hat, das Fahrzeug. Also die Karosserie ist aus Panzerplatten. Eine Tür von diesem Auto wiegt so viel wie eine Kabinentür von einer Boeing 757. Ich weiß gar nicht, ob man die mit einer Hand überhaupt aufkriegt. Ein Reifen? An Bord gibt es Blutkonserven und eine eigene Sauerstoffversorgung. Kann man hermetisch abriegeln. Und da vorne drin sind Granatwerfer mit Tränengas. Und so weiter. Ich könnte noch ein bisschen weiter erzählen. Was hat das alles mit dem Thema heute zu tun? Unser Thema heißt heute der Dialog zwischen Kirche und Stadt. Und ich habe so gedacht, ist ja schon, man kann ja so oder so in so eine Stadt kommen. Über sich selbst. Was ist meine Haltung, in der ich so eine Stadt betrete, sozusagen? Was denkt jemand über sich, über andere? Ja, komme ich mit der S-Bahn oder mit so einem als Limousine getarnten Panzer? Welche Signale, welche Körpersprache habe ich da? Und was macht das mit einer Stadt? Ich habe ein bisschen im Neuen Testament gestöbert und habe gemerkt, die Bibel oder dieses Neue Testament ist voll von, die Evangelien sind voll von Berichten, wie Jesus in eine Stadt kommt. Und was das mit dieser Stadt macht, wenn Jesus kommt und vor allem wie Jesus kommt. Und ich habe beispielhaft da mal das Lukas-Evangelium Kapitel 19 rausgepickt. Da blieb meine Aufmerksamkeit so dabei hängen. Und davon wollte ich euch heute ein bisschen erzählen, von Lukas-Evangelium Kapitel 19. Weil ich finde, dass es höchst inspirierend für uns als Kirche ist, wenn wir in einen Dialog treten mit der Stadt, wie Jesus, mit welcher Haltung Jesus einer Stadt gegenüber in so einer Stadt aufgeschlagen ist. Finde ich höchst inspirierend. Seine Körpersprache. Was heißt das für uns als Leib Christi, für unsere Körpersprache? Für die Körpersprache des Leibes Christi, wie wir uns hier in der Jerusalemkirche zum Beispiel mitten in der Stadt bewegen, was unsere Haltung ist, wovon wir unser Handeln bestimmen lassen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, finden wir zwei Beispiele, wie Jesus eine Stadt betrifft. Einmal Jerusalem und einmal Jericho. Und ein Gleichnis. Und ich lese jetzt erstmal die erste Episode. Jesus kommt nach Jerusalem. In der Nähe der Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg schickte Jesus zwei seiner Jünger fort mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da drüben. Am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr den Esel los, dann antwortet, der Herr braucht ihn. Die beiden gingen hin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer, warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Und dann brachten sie ihn zu Jesus. Sie legten ihre Kleider über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Und während er einherritt nach Jerusalem hinein, breiteten die anderen Jünger ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Und als Jesus dann an die Stelle kam, wo der Weg den Ölberg hinunterführt nach Jerusalem, brach die ganze Menge der Jünger, die Männer und Frauen, in lauten Jubel aus. Sie priesen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, Heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden bereitet im Himmel. Ihm in der Höhe gehört alle Ehre. Jesus bereitet sich vor, nach Jerusalem einzuziehen und offensichtlich überlegte er sich ziemlich genau, wie er das macht. Und sein Gefährt ist ein Esel. Ist ja auch eine Haltung. Ist ja auch eine Botschaft. Ein Esel ist ein Symbol, oder ein Esel steht in der Bibel für etwas. Ein Esel ist auf der einen Seite ein königliches Tier, das nach dem Propheten Sacharja Könige benutzt haben, wenn sie in eine Stadt einzogen. Und wenn sie als Friedenskönig einzogen, benutzen sie einen Esel im Gegensatz zum Streitross. Also Esel ist ein königliches Tier mit der Botschaft, der Friedenskönig zieht ein. Also kein Zufall, wenn Jesus auf einem Esel nach Jerusalem reitet. Das ist eine Botschaft, das ist ein Signal, das ist eine Haltung. Diese Körpersprache kommt an. Und es ist natürlich auch irgendwie ein Understatement. Also, ich glaube, man kann es anstellen, wie man will. Auf so einem Esel reitet man nicht besonders bequem. Und Hand aufs Herz, es sieht immer irgendwie ein bisschen Panne aus. Oder es sieht immer irgendwie ein bisschen lächerlich aus. Es ist einfach, es stimmt nicht, die Proportion, es ist einfach zu klein. Also du kannst auf einem Esel nicht elegant und würdevoll reiten, es sieht immer irgendwie Panne aus. Ich habe gedacht, wenn man das jetzt auf heute übertragen würde, was wäre, wofür würde so ein Esel stehen, was wäre das? Ich habe überlegt, vielleicht, weiß nicht, habt ihr irgendwelche Ideen? Bitte? Moped? Ja. Fahrrad? Ich habe gedacht, vielleicht eine Vespa oder so. Eine Vespa hat ja einen gewissen Kultstatus, so, ne? Man erinnert sich damals, Italienurlaub irgendwie. Eine Vespa vielleicht. Ist irgendwie Kult, ja, aber irgendwie auch so ein kleine Leute-Gefährt, ja, von Leuten, die keine richtigen Autos bauen können, die bauen halt eine Vespa oder so. Ja. Also, muss man sich mal vorstellen, G20-Gipfel in Hamburg. Straßen sind abgesperrt. Roten Baumchaussee. Donald Trump auf einer Vespa. Roten Baumchaussee runter, unten an der Shell-Tankstelle Kurve, an der Uni vorbei. Die ganzen Studenten. Ich glaube, Donald Trump ist ja, glaube ich, ziemlich groß auf so einer Vespa. Das ist, geht nicht. Man muss als Mensch, als Mann schon Format haben, um sich auf so eine Vespa zu setzen oder auf so einen Esel. Oder Erdogan auf so einer Vespa. Geht nicht, oder? Wäre aber eine Botschaft. Wäre ein Signal. Putin ist ja, glaube ich, ein bisschen kleiner, wenn ich es recht weiß. Stimmt das Verhältnis gern? Vielleicht Bobby Carr oder so, habe ich mir gedacht. Na? Also, ist ein Signal. Manche Leute haben das Format. Und manche brauchen eben so ein Biest. So eine fette Granatenwerfer-Präsidentenlimousine. Unsere Körpersprache, immer in der Kommunikation, unsere Körpersprache spricht immer lauter als das, was wir sagen. Das, was wir zeigen, unsere Haltung, spricht immer lauter als das, was wir sagen. In einer Vespa durch die Stadt zu fahren, ist natürlich anders als in einer Präsidentenlimousine. Man sieht die Stadt da anders. Wenn man auf so einem Moped durch die Seitenstraßen mal cruist, ja, nicht nur die großen Prachtboulevards und Chausseen, sondern mal so mal ein bisschen abbiegt. Man sieht die Welt anders als durch Panzerglasscheiben. Ich glaube, wenn Jesus heute nach Hamburg reinziehen würde, er würde auf einer Vespa fahren. Und die Leute würden die Botschaft verstehen, und vielleicht auch so ein bisschen, manche würden ihn vielleicht auch ein bisschen belächeln. Nicht besonders cool. Aber die Botschaft würde ankommen. Was würde Jesus sehen? Was würde er wahrnehmen, wenn er hier rund um die Jerusalemkirche so ein bisschen rumcruisen würde? Mal den Moorkamp runter, die kleinen Seitensträßchen rein. Ich habe euch ein paar Wahrnehmungen mitgenommen, die wir mal mit Lorenz auch mal ein bisschen recherchiert haben. Über Eimsbüttel, hier über den Stadtteil, den Ort, wo wir als Gemeinde zusammenkommen. Eimsbüttel hatte, bei Eimsbüttel gibt es zwei Wendepunkte in der Geschichte von Eimsbüttel. Zwei wichtige Wendepunkte in der Geschichte. Das eine ist, zur Zeit der Industrialisierung, Ende 19. Jahrhundert, ist ein verschlafenes Vorortdörfchen von Altona zu einer Arbeiterstadt, so einem Arbeiterstadtteil explodiert, von wenigen 100 Einwohnern auf 50.000. Das war der erste Wendepunkt. Eimsbüttel ist eigentlich ein alter Arbeiterstadtteil. Und der zweite Wendepunkt ist die Nacht vom 24. auf den 25. Juli 1943, als bei einem Bombenangriff der Alliierten mehr als jedes zweite Haus hier zerstört wurde. Der alte Herr Bobsin vom Kirchengemeinderat Jerusalem hat als Kind das miterlebt. Der hat da drüben in der Schäferstraße gewohnt, als hier die Kirche Treffer gekriegt hat. Als sie hier Sachen rausgeschleppt haben, auf die Wiese, die Straße war sehr viel kleiner, sehr viel mehr Vorgärten gab es hier aus der brennenden Kirche raus. Dann sieht man auf der Grafik, Eimsbüttel ist heute nicht mehr Vorortdorf von Altona, sondern irgendwie gefühlt mitten in der Stadt. Zentral gelegen, viele Leute leben hier gerne. Leute, die keine Lust haben, in irgendwelchen Vororten, abgelegenen Vororten zu leben, sondern die Vorzüge des Stadtlebens zu genießen wollen. Eimsbüttel ist charmant und im Gegensatz zu anderen Stadtteilen nicht so angestrengt szenisch. Familien sind hier, Studenten, Singles, hauptsächlich Leute der Lebensmitte. Und Eimsbüttel ist ein reicher Stadtteil. Man sieht hier diese alten, tollen, typischen wilhelminischen Altbauten. Also die andere Hälfte, die stehen geblieben ist, die andere Hälfte ist ja weggebombt. Eimsbüttel ist ein reicher Stadtteil. Und Eimsbüttel, nächste Folie, ist einer der am dichtesten bebauten Stadtteile Hamburgs. Das ist hier ein Bild vom Kirchenkreis Ost, deswegen so ein bisschen ausgewählte Grafik. Das Gelbe hier, das ist Eimsbüttel Stadtteil. Und die Grafik zeigt die Bebauung, also die Dichte, wie dicht Menschen miteinander wohnen. Exorbitant hier. Eimsbüttel ist einer der am dichtesten bebauten, da wohnen auf den Quadratmeter fast die meisten Menschen in Hamburg. Die durchschnittliche Wohnungsgröße ist 62 Quadratmeter. Das liegt unter dem Hamburger Durchschnitt. Leute wurden sehr beengt. Dann habe ich noch eine Folie, so ein paar soziale Merkmale. Das ist so, man sieht, vieles ist, was auch unter 18-Jährige, unter 65-Jährige. Also habe ich schon gesagt, es gibt wenig ganz Junge, wenig Alte, hauptsächlich sind es Menschen der Lebensmitte, die hier wohnen. Eher unterdurchschnittlicher Migrationsanteil, aber zwei Marker sind auffällig. Das eine ist, in Eimsbüttel gibt es überdurchschnittlich viel Ein-Personen-Haushalte und überdurchschnittlich viel Alleinerziehende. Das ist mal eine interessante Warnung über so eine Statistik. Aber vielleicht wird man es auch sehen, wenn man mit der Vespa hier durch die Straßen fährt. Interessant. Und noch was ist interessant. Also vermeintlich ist in Eimsbüttel die Welt in Ordnung. Wer hier wohnt, da muss einigermaßen, das mit dem Einkommen muss einigermaßen laufen. Aber wenn man dahinter guckt, vielleicht sieht man noch etwas anderes. Zwei Marker sind Ein-Personen-Haushalte. Menschen, auf die niemand wartet, wenn sie nach Hause kommen von der Arbeit. Und Alleinerziehende. Das ist ein interessantes Thema. Vielleicht ist das Thema Alleinsein da ein Thema hier in Eimsbüttel. Man muss nur genau hinsehen. Und noch etwas ist interessant. Ich habe euch diese Folie, die nächste, schon gezeigt. Eimsbüttel ist sozusagen die Spitze hier. Nee, zurück. Die Spitze ist hier die am dichtesten bebaute, einer der am dichtesten bebauten oder bewohnten Stadtteile. Und jetzt kommt eine andere Folie, die Kirchenzugehörigkeit. Das ist ein bisschen seltsam, weil es ist genau andersrum gedreht. Warum, weiß ich nicht in dieser Grafik, aber deswegen sieht es jetzt ein bisschen, ist es anders. Das ist auch wieder Eimsbüttel, also gelb bleibt Eimsbüttel. Kirchenzugehörigkeit, das ist nicht eine Spitze, sondern das ist ein Kessel. Und nahezu der Nullpunkt ist hier, in Eimsbüttel. Unter 35% der Menschen gehören überhaupt noch zu einer Kirche. Ich glaube, wenn Jesus hier durch die Stadt fahren würde mit seiner Vespa, was er wahrnehmen würde, was er sehen würde, was er vielleicht mit seinem Herzen wahrnehmen würde, wäre tolle Gebäude, schicke Mamis mit ihren Bugaboo-Kinderwägen, aber er würde dahinter blicken und sagen, vielleicht ist oft Einsamkeit, zerbrochene, schwierige Beziehungen ein Thema. Ich glaube, er würde die soziale Not auch hier in Eimsbüttel sehen und er würde die geistliche Not wahrnehmen. Haben wir das als Gemeinde, als Kirche, haben wir das als Christen auf dem Schirm, was hier die Themen sind? Kleine Zusammenfassung und dann komme ich wieder auf Lukas 19 zurück. Fazit, es sind hauptsächlich junge Leute oder Menschen der Lebensmitte, die hier wohnen. Sie sind materiell gut versorgt und gut gebildet. Ihr Fokus ist Job, weil der Rubel muss rollen, sonst kann ich hier nicht mehr wohnen, und ein gutes Leben. Es gibt viele Einpersonenhaushalte und Alleinerziehende, also möglicherweise Thema Alleinsein. Menschen haben kaum Kontakt zu Glaube, Evangelium, zu Christen. Mehr als ungefähr 65%, nicht mehr, abgerissen. In der Woche ist der Job das große Thema und am Wochenende die vier großen F. Freunde, Familie, Fortbildung und Freizeit. Fernseher, sehr gut. Was heißt das für unseren Dialog mit der Stadt? Ihr könntet ja da, wo ihr wohnt oder wo ihr euch mit der Churchbase trefft, in euren Stadtteilen auch mal so nur eine Untersuchung machen, so Statistiken mal wälzen oder mit dem Fahrrad oder mit einer Vespa ein bisschen durch die Seitenstraßen cruisen. Und ich finde es auch wichtig, da, wo wir als Gemeinde zusammenkommen, dass wir das auf dem Schirm haben. Was sind hier um uns herum die Themen? Beides ist wichtig, zentral und dezentral. Mit welcher Haltung nehmen wir das wahr? Sind wir bereit, die Stadt mit Gottes Augen zu sehen? Sind wir bereit, den Menschen zu dienen oder wollen wir hier ein besinnliches Leben führen? Lassen wir uns von der sozialen Not, sozialen und geistlichen Not berühren. Schmerzt uns das? Macht uns das wütend? Ich weiß gar nicht, ob euch so klar ist, was das Ende dieser Geschichte ist, wo Jesus, so, das ist eigentlich die Geschichte von Palmsonntag, ne? Jesus nach Jerusalem einzieht, ob uns das so klar ist. Da gibt es nämlich nur so zwei Nachklaps. Das erste ist, als Jesus sich der Stadt, also Jerusalem, näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er und sagte, wenn doch auch du heute erkannt hättest, also du Jerusalem, was dir Frieden bringt. Aber Gott hat dich blind dafür gemacht. Jesus weint über seine Stadt. Wie ist es bei uns? Berührt uns das? Tangiert uns das? Wenn wir so etwas hören. Berührt uns die Not unseres Stadtteils, wo wir wohnen oder wo wir uns als Gemeinde versammeln. Berührt uns das? Schmerzt mich das? Oder gehen wir zur Tagesordnung über und feiern hier nette Gottesdienste? Und noch ein Nachklapp, direkt dahinter. Und Jesus ging in den Tempel in Jerusalem, in dieser Situation und fing an, die Händler hinauszujagen. Dazu sagte er ihnen, in den Heiligen Schriften steht, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der die Menschen zu mir beten können. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus schmerzt, lässt sich nicht nur berühren von der Not in der Stadt, es schmerzt ihn auch und er wird wütend über die geistliche Situation. Schmerzt uns das, macht uns das wütend, berührt uns das, wie es unserer Stadt um uns herum geht. Das war die erste Episode. Jerusalem. Jetzt kommt die zweite Episode. Noch eine Stadtgeschichte mit Jesus, auch in Kapitel 19. Und zwar, wie Jesus nach Jericho einzog. Diesmal übrigens zu Fuß, ist auch ein Statement. Na, auf dem Arm von Papa. Läuft alles. Das Lukas-Evangelium erzählt, dass eine gewaltige Menschenmenge auf Jesus gewartet hat, als er nach Jericho einzog. Irgendwie war es bekannt geworden und die Bibel erzählt erstaunlich oft davon, dass wenn Jesus eine Stadt betrat, dass die Menschen auf ihn gewartet haben. Sie wollten den großen Prediger hören, den, von dem die Leute sagten, dass er Gottes Sohn sei. Jesus kam in die Stadt und alle standen und guckten und streckten sich und warteten. Und ich stelle mir vor, wie die Leute drängelten und alle sehen wollten und alle sahen, wie Jesus da die Hauptstraße entlang kam. Nur einer konnte nicht sehen. Einer konnte nicht sehen. Und das hatte zwei Gründe. Grund eins, es war ein ziemlich kleiner Mann. Grund zwei, es war ein ziemlich großes Arschloch. Kleiner Mann, großes Arschloch. Der hieß Zachäus. Im Lukas-Evangelium steht, er war ein Oberster der Zöllner und er war sehr reich. Und es war so, dass er reich nicht deshalb war, weil er so ein großartiger, fleißiger Zöllner war, sondern weil er so korrupt war und die Leute betrogen hat. Deshalb ja Arschloch. Deswegen sagten die Leute, kleiner Mann, großes Arschloch. Und an dem Tag, als Jesus nach Jericho kam, passierte etwas, was keiner erwartet hatte. Stelle mir vor, wie Jesus mit seinen Jüngern so die Hauptstraße entlang kam und links Leute, rechts Leute, vorne Leute, Leute, soweit man sieht irgendwie. Und dass Jesus stehen blieb und plötzlich schaute, so über die Leute irgendwie weg, irgendwas fixierte und dann sagte, ihr Leute von Jericho, was sitzt denn da für ein seltsamer Vogel bei euch auf dem Baum in Jericho? Und die Köpfe der ganzen Leute sich umdrehten und sie guckten und sahen und ihren Augen kaum trauten. Zachäus saß in einem Baum. Der seltsame Vogel, der hatte nämlich die Idee gehabt, einerseits kann man sich auf dem Baum ganz gut verstecken, andererseits hat man einen ganz guten Ausblick. Und was dann passierte, hat man sich offenbar in Jericho noch lange erzählt, so lange, dass es irgendwann Lukas später in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Jesus ging an den ganzen Leuten vorbei, an den ganzen Leuten, die da auf ihn warteten, vorbei und ging bis zu dem Baum, auf dem Zachäus saß, blieb dort stehen, sah Zachäus an und sagte, Zachäus, steig schnell herab, denn heute will ich dich besuchen. Die Leute von Jericho regten sich natürlich auf, ohne Ende. Was zu dem großen Sünder? Ich habe mir gedacht, für unser Thema heute, Dialog mit Kirche und Stadt, wie Jesus in so eine Stadt kommt, Jesus sieht den Einzelnen. Jesus kommt in so eine Stadt und sieht den Zachäus. Bei all den Leuten, die da waren. Er sieht den einen, um den es an dem Tag ging, oder so ähnlich. Die Größe und Komplexität einer Stadt kann einen ja erschlagen. Hamburg hat 1,8 Millionen, Tendenz steigend. die Urbanisierung als großer Trend in der Welt geht immer weiter. Ungefähr 2030 sollen 2/3 der Menschen in Städten wohnen. Landflucht und die Städte explodieren, auch in Europa, vor allem aber in Asien, Südamerika und Afrika. Gigantische Städte. Eine Stadt kann einen erschlagen. Man sieht leicht den Baum vor lauter Wald nicht mehr. Aber Jesus sieht den Einzelnen. Jesus sieht den einen, auf den es ankommt. In den ganzen Häusern mehr, all die Autos, U-Bahn-Schächte und Schornsteine, Jesus sieht den Einzelnen, auf den es ankommt. Wir sagen immer, so bei den Pastoren, je größer eine Stadt ist, desto persönlicher musst du arbeiten. Je größer eine Stadt ist, desto mehr kommt es auf Beziehungen an. Auf das Persönliche. Dort, wo du arbeitest, auf deine Kollegen. Dort, wo du wohnst, auf deine Nachbarn. Dort, wo du deine Freizeit verbringst, mit deinen Sportskollegen oder Freunden. Wir als Gemeinde hier, unser Umfeld. Wir können nicht alles machen. Wir können uns nicht um alle kümmern, aber um die Einzelnen. Das ist ja die große Gefahr, dass man sich von der Menge, von der schieren Größe erschlagen lässt und so gelähmt ist, dass man gar nichts macht. Und die Kunst ist, den Nächsten zu sehen. Das wunderbare Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Mit der Botschaft von Jesus, um den Nächsten, der da vor dir liegt, an deiner Arbeit, an deiner Freizeit, da wo du wohnst, um den geht es. Und das ist, finde ich, die Botschaft der zweiten Episode, die uns hier mitgegeben wird für unseren Dialog mit der Stadt. Wer ist unser Nächster? Wer ist dein Nächster? Kümmer dich um den. Hab den im Auge und sprich den an. Jetzt gibt's in diesem Kapitel 19 noch was Interessantes. Ein dritter Gedanke. Nämlich zwischen den beiden Episoden von Jericho und von Jerusalem hat Lukas ein Gleichnis von Jesus eingebaut. Und das kann kein Zufall sein, dass es gerade das Gleichnis zwischen diesen beiden Episoden ist. Dieses Gleichnis geht so. Ein edler Mann wollte einmal für eine Zeit ins Ausland. Da ließ er seine Knechte kommen. Und er gab jedem Knecht 1 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und es begab sich, dass der edle Herr wiederkam, dass er seine Knechte rief, um zu sehen, wie sie ihr Pfund eingesetzt hatten. Und der erste sagte, Herr, aus meinem Pfund, ich habe damit gehandelt, sind 10 geworden. Hier sind 10 Pfund. Und der zweite sagte, ich habe in meinem Pfund gehandelt, hier sind 5 Pfund. Und der dritte kam und sagte, Herr, ich habe mein Pfund in einem Tuch versteckt und habe es verborgen, weil ich Angst hatte. Da wurde der edle Herr zornig und sagte zu ihm, warum hast du gar nichts aus deinem Pfund gemacht? Ein wenig hätte gereicht, nach deinen Möglichkeiten. Und er nahm ihm das Pfund weg. Im griechischen Urtext des Neuen Testaments steht für das Wort, das Martin Luther hier mit Pfund oder dass das die Bibel hier mit Pfund übersetzt, das Wort Talent. Das Wort Talent. Klingelt's? Klingelt's? Gott hat dir Talent gegeben. Mach was draus. Probier etwas. Wag etwas. Trau dich etwas. Und komm mir nicht und sag, ich habe mein Talent weggepackt. Ich habe mein Talent versteckt. Ich habe mein Talent verborgen. Gott sagt, pack dein Talent aus. Dieses Gleichnis, gerade zwischen diesen zwei Stadtepisoden, das heißt doch für uns persönlich und für uns als Gemeinde, angesichts der sozialen und geistlichen Herausforderungen unserer Stadt, dass wir diese Herausforderung anpacken mit der Gabe, mit den Ressourcen, mit dem Talent, das Gott uns gegeben hat. Dass wir das, was wir haben, und sei es noch so wenig, einsetzen für die Menschen und für Gottes Sache. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich glaube, dass uns das Gott heute mitgeben will, durch diesen Text. Dass es das ist, was wir lernen sollen, und dass das der nächste Glaubensschritt ist, den wir gehen sollen. Dass wir uns wieder neu berühren lassen von der geistlichen und sozialen Not unserer Stadt, unseres nächsten Umfeldes. Dass wir unsere Nächsten im Blick haben, mit denen wir zu tun haben. Wir müssen uns nicht um die 1,8 Millionen Hamburger kümmern, aber um die, mit denen wir zu tun haben. Es kommt auf Beziehung an. Und dass wir das ins Spiel bringen, was Gott uns als Talent, als Gabe, als Ressource gegeben hat. Das ist meine Botschaft heute für unsere Frage nach dem Dialog zwischen Kirche und Stadt. Amen.